Nächster mathematischer Grundbegriff sind die Relationen. Wir kommen jetzt zu Relationen und zu Funktionen. Ein bisschen haben wir mit diesen Funktionen schon gearbeitet, ne, als wir gesagt haben, also Algorithmen berechnen Funktionen, haben Sie in der Notation schon gesehen. Wir müssen jetzt ein paar Begriffe im Bereich der Funktionen noch hier wieder aufführen, um hinterher genügend Begrifflichkeit zu haben, um unser zentrales Problem zu lösen. Die zweistellige Relation R über einer Menge M ist hier gefragt, ne, und das ist einfach eine Teilmenge von M kreuz M. M kreuz M, kartesisches Produkt, und nehmen Sie da irgendeine Teilmenge raus, dann haben Sie eine zweistellige Relation. Ne, Gleichheit zum Beispiel ist eine zweistellige Relation. Ne, die Gleichheit auf ganzen Zahlen, ne, ist eine Relation R oder G, habe ich sie hier bezeichnet, Teilmenge Z kreuz Z. Ja, und in dieser Menge G sind dann all die Zahlen drin, wo die Gleichheit erfüllt ist bei den beiden Elementen dieses Paars. Ja? Also alle xx, ne, vorne steht die Zahl und hinten steht die gleiche Zahl, alle xx sind in dieser Relation drin. Ja, und in der Regel schreiben wir diese, merken wir gar nicht, wenn wir so eine Relation verwenden, weil wir nehmen diesen Relationsoperator einfach her und schreiben dann x gleich y, ne, wenn so ein Paar xy in dieser Gleichheitsrelation drin ist. Gut, das vorweg. Entscheidender sind eigentlich die Begriffe, die mit Funktionen zu tun haben. Und Funktionen führt man in der Regel auf Relationen zurück. Funktionen sind Relationen mit bestimmten Eigenschaften. Und hier oben sehen Sie die Definition. Ne? Also eine Funktion von m nach k. Das ist einfach eine Teilmenge von m kreuz k mit der Eigenschaft. Und jetzt kommt diese Funktionalität, erinnern Sie sich dran, zu jeder Eingabe gibt es höchstens eine Ausgabe. Ne, das ist jetzt hier formuliert. Also zu jedem x-Element m gibt es höchstens ein y, sodass xy aus f ist. Ja, und normalerweise schreiben wir eben statt xy-Element f, schreiben wir f von x gleich y. Ja, in der Relationenschreibweise schreibt man so, wie es hier ist. Und in der funktionalen Schreibweise schreibt man f von x gleich y. So, eine Funktion hat man dann, wenn man solch eine Relation hat, ne, mit f von x gleich y. Und es gibt jetzt wirklich nur ein einziges Paar, wo x auf der rechten Seite steht, nicht mehrere. Ja, das ist entscheidend. Ja, Sie können nicht die Situation haben, dass f von x gleich y ist und gleichzeitig noch f von x gleich irgendeinem anderen z. Ja, das ist nicht Funktion, das ist Relation. Funktionen haben eindeutige Bilder, wenn überhaupt. Ne, das ist diese Aussage höchstens 1. Y bezeichnen wir als den Funktionswert, ne, und x in der Regel als Argument. Und jetzt haben wir da oben partielle Funktionen definiert. Interessant sind für uns aber auch die totalen Funktionen. Die partiellen Funktionen sind solche, bei denen eben nicht zu jedem x so ein y existiert. Ja, mit f von x gleich y. Totale Funktionen sind welche, bei denen zu jedem x das y existiert. Ja, das steht dort f von m nach k nach ist total, wenn zu jedem x ein Funktionswert existiert. Na, Sie wissen, dass zum Beispiel für die Division nicht zu jedem Argument ein Funktionswert existiert. Ne? Also 5 durch 0 ist nicht definiert. Ne? F von 5,0, ne? Das ist undefiniert. Also die Division ist keine totale Funktion, sondern eine partielle. Ne? Und wie gesagt, die meisten Programme sind auch partielle Funktionen, ne? Weil sie dummerweise oder irgendwas übersehen haben. Ne, sie wünschen sich aber eigentlich totale Funktionen. Ne, jeden Blödsinn, den Sie in ein Programm eingeben, soll nicht dazu führen, dass das Programm abstürzt oder eine Fehlermeldung macht oder irgendwie in einen undefinierbaren Zustand gerät. Immer dann spricht man davon, dass das Programm partiell ist, also zu dem Funktionswert, zu dem Blödsinn, den Sie gerade eingegeben haben, um das Programm zu killen, ne, zu dem Blödsinn berechnet das Programm keine Ausgabe. Und damit ist es dann partiell. Wenn man Funktionen betrachtet, dann sind drei Eigenschaften der Funktionen noch wichtig. Zum einen die sogenannte Injektivität. Injektiv heißt, dass wenn Sie gleiche Bilder haben von einer Funktion, ne, dann können die nur von dem gleichen Urbild herstammen. Ja, das klassische Bild dazu ist eigentlich dieses hier. Ne, Sie haben also eine Funktion von m nach k und links haben Sie irgendwelche Urbilder und rechts haben Sie irgendwelche Bilder und jetzt darf es nicht vorkommen, dass da, ne, wie der rote Pfeil das andeutet, also zwei verschiedene Urbilder auf dasselbe Bild zeigen. Ne, das ist bei injektiven Funktionen verboten. Surjektivität sehen Sie hier schon gleich. Surjektivität heißt, jedes Element in der Bildmenge K hier kommt tatsächlich als Bild auch vor. Na, Sie haben dann nicht irgendwelche Einzelgänger, isolierte Elemente, wie dieses rote Element dort. Na, das wird überhaupt von keinem, per Funktion von keinem Urbild angesprochen. Na, das darf nicht vorkommen. Also jedes Element in K, zu jedem Element in K gibt es ein X aus der Urbildmenge M, ne, sodass F von X gleich Y ist. So, und der letzte Begriff ist noch der Begriff der Bijektivität. Ne, da haben Sie so eine 1-1-Beziehung zwischen diesen beiden Mengen. Ne, also Sie können hin wie her, ne, Sie haben Injektivität und Surjektivität. Auf der Seite K, auf der rechten Seite von Ihnen gibt es keine alleinstehenden Bilder. Und auf der linken Seite gibt es natürlich sowieso keine alleinstehenden, ne, weil die Funktion einfach auf jedem dieser Urbilder definiert ist. Und ferner ist die Funktion injektiv, das heißt, Sie können keine zwei verschiedenen Urbilder haben, die auf dasselbe Bild führen. Das heißt, wenn Sie eine bijektive Funktion haben, dann haben Sie eine zwischen jedem Objekt hier genau ein Objekt auf der anderen Seite, was mit dem identifiziert werden kann. Ja, und umgekehrt, zu jedem hier genau eins da. Das heißt, die Mengen sind dann wirklich nahezu vergleichbar, ne? Also bis auf Umbenennung. Man spricht da von sogenannten isomorphen Mengen, also gleichgestaltigen Mengen. Und diese beiden Mengen sind fast als Ersatz, jeder kann den anderen ersetzen. Ne? Die Elemente sind 1:1 zugeordnet und wenn Sie in irgendeiner Rechnung oder in irgendeiner mathematischen Darstellung die Menge nehmen und dort die Elemente so verwendet haben, von der Menge K meinetwegen, dann können Sie das textuell austauschen und überall die Elemente der Menge M hinschreiben und alles bleibt erhalten. Ja, das ist also so eine Art, ja, Art Identität, ne, eine etwas allgemeinere Gleichheit zwischen zwei Mengen M und K. Und solche Mengen, solche bijektiven Abbildungen, die können umgekehrt werden, weil sie eben, egal von welcher Seite Sie gucken, von M nach K oder von K nach M, ne, Sie haben auf beiden Seiten, von beiden Richtungen her, eine Funktion, die eben bijektiv, also injektiv und surjektiv ausschaut. So, diese Begriffe, insbesondere den Begriff der Bijektivität, den braucht man, wenn man Abzählbarkeit definieren will. Und dazu ist es wichtig, etwas über die Mächtigkeit zu wissen. Das ist einfach die Anzahl der Elemente. Und wie gesagt, wir wollen Algorithmen zählen, das ist ein kleiner Haufen, ne, und wir wollen Probleme zählen, das ist ein großer Haufen. Und da jetzt beide unendlich sind, müssen wir irgendwie versuchen wir den Trick, die Elemente dieses Algorithmenhaufens den Elementen des Problemhaufens zuzuordnen. Beide sind unendlich und wir können also unendlich schlecht vergleichen. Also versuchen wir es irgendwie mit so einer 1:1 Abbildung. Und dann werden wir sehen, Mensch, das passt irgendwie gar nicht. Ne? Also wir kriegen sozusagen diesen kleinen Algorithmenhaufen gar nicht zugeordnet, diesen Problemhaufen. Und Wenn das gelingt, dann ist damit gezeigt, dass obwohl beide Mengen unendlich sind, ne, die andere viel, viel größer ist als die eine und damit dort mehr Elemente existieren und insbesondere Elemente, für die wir keine Algorithmen finden. Und dazu ist hier dieser Begriff isomorph nochmal formuliert, den ich angewendet habe, eben schon. Und wir sprechen von abzählbar unendlich, wenn eine Menge isomorph ist zu einer zur Menge n. Ja. Da unten steht irgendwie verstümmelter Text, also lesen Sie nur einfach bis da. Ach so, nee, da unten, Sie sehen das, ne? Da steht ZQ, das sehe ich auf meinem Rechner fast gar nicht. Also M ist abzählbar unendlich oder abzählbar, wenn es gleichmächtig ist zur Menge n. Die Menge n ist unendlich. Da sind die Zahlen 1 bis 2 und so weiter bis ziemlich groß drin. Und Sie können jetzt Sie bezeichnen jetzt eine Menge als abzählbar, wenn Sie sozusagen diese Zahlen 1, 2, 3 ne, den Elementen so zuordnen können. Und zwar 1 zu 1. Ne? Dies ist mein 17., mein 23., mein 1752., mein millionstes Element. Wenn Ihnen dies gelingt, dann können Sie die Elemente der Menge M abzählen. Und wahrscheinlich haben Sie aus der Schule den Beweis geführt, dass die reellen Zahlen nicht abzählbar sind. Ne? Anfangs hat man ein bisschen Probleme irgendwie, diesen Begriff abzählbar und überabzählbar zu fassen. Ne? Warum kann ich jetzt Zahlen irgendwie nicht abzählen? Aber Sie werden, wenn Sie bei den reellen Zahlen das durchführen, werden Sie sehen, dass Sie da Zahlen vergessen. Ja? Die sind so dicht gepackt, die reellen Zahlen, die sind so zahlreich, ne, dass Sie versuchen, die irgendwie abzuzählen. Und wenn Sie da so zählen, dann sehen Sie, ach Mensch, da habe ich wieder welche vergessen, dann fangen Sie da wieder an. Na, also ganz, ganz lax jetzt beschrieben. Ne? Also die sind so dicht gepackt, dass Sie die praktisch gar nicht so 1 zu 1 mit den natürlichen Zahlen identifizieren können. Ne? Das ist so wie so ein, wenn Sie so einen Fischschwarm sehen, ne? Da können Sie auch nicht zählen. Die wuseln immer mal wieder hin und her und haben Sie da gezählt, ne? Dann sind da schon wieder mehr und ein paar sind rausgeschwommen irgendwo in eine andere Richtung. Na, Sie kriegen die nicht vernünftig gezählt. Ja, und Z und Q, ganze Zahlen und rationale Zahlen sind abzählbar. Das kann man auch relativ einfach nachweisen. Bei Z ganz besonders einfach. Die rationalen sind nicht, die reellen sind nicht abzählbar. Und für Z und Q werden wir das in einem Beispiel etwas später noch durchführen. Ja, soweit zur Abzählbarkeit. Kommen wir nochmal zurück auf die Mengen und Funktionen. Es gibt einen interessanten Zusammenhang zwischen Mengen und Funktionen. Sie können die nämlich fast 1 zu 1 identifizieren. Und zwar kann man einfach schreiben k hoch m. Ne? Sie haben sich vielleicht gefragt, warum wir, wenn wir eine Menge haben, dann schreiben wir bei der Potenzmenge 2 hoch m. Das liegt daran, dass Sie eigentlich eine Funktion bilden können, ne? 2 hoch m, von der Menge m in eine zweielementige Menge, die aus den nur die Werte 0 und 1 hat. Und Sie können jetzt immer sagen, ein bestimmtes Element ist in der Menge drin oder nicht. Und durch so einen 0-1-Vektor können Sie praktisch jede Menge jede Teilmenge Ihrer Menge M identifizieren. Ja? Ne? Nehmen Sie die Menge 1 bis 10, dann können Sie einen Vektor der Länge 10 nehmen, mit Ziffern 0 bis 1. Ja, und wenn Sie jetzt eine beliebige Teilmenge aus der Menge 1 bis 10 haben, dann können Sie durch diesen Vektor anzeigen, ne, die 0 ist da drin, die 1 ist nicht drin, dann machen Sie da eine 1. Ne, und je nachdem, wo Sie 0 und 1 in diesem Vektor finden, können Sie diese Menge beschreiben. Und diese Information 0, 1 ist praktisch eine Abbildung von der Menge M in diese 0, 1 Menge. Ja, und alle Abbildungen, jede Abbildung von der Menge in diese Menge 0, 1, ne, jede, die Sie sich da ausdenken, beschreibt praktisch eine Teilmenge aus der Originalmenge. Ja? Also nochmal die 1 bis 10, eine Abbildung nach 0, 1, das ist im Wesentlichen ein 0, 1 Vektor der Länge 10. Ja? Und dieser 0, 1 Vektor, beziehungsweise die Abbildung von den Zahlen in diese 0, 1 Menge, die ist, beschreibt Ihnen eine Menge. Das heißt, die Funktion oder die Menge sind identisch an der Stelle. Ja? Sind praktisch gleichbedeutend. Ja, und das ist eben dieser besondere Zusammenhang zwischen Funktionen und Mengen. Und das ist bei uns in der Informatik interessant, wenn es um Datenmengen geht. Na, da können wir nämlich sozusagen zurückspielen alle Datenmengen, also alle Mengen meinetwegen hier, die wir da hatten in unserem Verteilungsalgorithmus, ne, all solche Mengen, die können wir zurückspielen auf Funktionen. Das ist später relevant. Ja, hier sind noch immer ein paar Begrifflichkeiten. Definitionsbereich, Quellbereich, Wertebereich, Zielbereich, Funktionalität. Na, also wenn Sie eine Funktion haben, dann haben Sie einen Definitionsbereich und auf dem Definitionsbereich ist die Funktion definiert. Ja. Wir haben bei partiellen Funktionen ja möglicherweise Elemente, für die die Funktion nicht definiert ist. Und für die, wo sie definiert ist, diese Teilmenge von m, die bezeichnen wir mit d von f. Und d von f ist der Definitionsbereich oder man sagt auch Domain, ja, oder Quellbereich oder Domäne. Und das auf der Gegenseite bei der Menge k, also im Bildbereich, da haben wir eventuell Elemente drin. Wenn wir eine nicht surjektive Funktion haben, haben wir dort Elemente, die ja nicht von der Funktion getroffen werden. Ja, folglich haben wir Elemente, die getroffen werden, die fallen in den Wertebereich oder in den Range rein oder in den Zielbereich und wir haben Elemente, die nicht getroffen sind, die gehören zwar zu K, aber die gehören nicht zum Range. Ja, das ist diese Definition R von F. Und einfach diese drei Zeichen M nach K, ne, die bezeichnet man als Funktionalität. Oder später, wenn man von Datentypen spricht oder von Typen, ne, dann sagt man Typ von F. Ja, also F geht von M nach K und dieses Stück M nach K, M-Fall K, heißt einfach Typ oder Funktionalität. Ja, da unten sehen Sie nochmal den Zusammenhang. Total heißt also, der gesamte Definitionsbereich ist M und surjektiv heißt, der gesamte Range ist K. So, jetzt kommen wir zur Vervollständigung von Funktionen. Eine Funktion ist immer unglücklich, wenn man über Funktionen Argumentationen, mathematische Beweise führt. Ja. Dann wünscht man sich eigentlich nicht partielle Funktionen, sondern man möchte irgendwie mit einem Raum argumentieren, der wirklich von der Funktion vollständig erfasst wird. Guter Hinweis, ich muss. Wir haben um 15 Uhr eine Disputation, also ich müsste ein klein bisschen früher abstoppen. Ja, da versucht man also Funktionen so zu gestalten, dass sie eigentlich total definiert sind. Na, eine partiell definierte Funktion, das sagen schon die Mathematiker, das ist irgendwas Unglückliches. Ja, also da versucht man sich irgendwie zu behelfen. Und die Idee ist, die auch die Informatik verwendet, wir erweitern die Funktion so, dass sie scheinbar total wird. Na, wir haben ja dieses Symbol Hammer. Hammer deutet an, dass etwas undefiniert ist. Und wenn ich jetzt eine Menge A und eine Menge B so erweitere, dass die Funktion immer dann, wenn sie eigentlich undefiniert ist, dieses ausgezeichnete Element Hammer liefert und dieses Element Hammer nehme ich hinzu zu den Mengen, na, dann habe ich eigentlich eine Funktion, die dann anschließend total definiert ist. Ich habe die Mengen so vervollständigt, dass der Begriff undefiniert gar nicht mehr vorkommt. Wenn man sagt, f von x ist undefiniert, ne, also 7 geteilt durch 0 ist undefiniert, ne, da sage ich einfach, 7 geteilt durch 0 ist Hammer. Ja, und Hammer gehört zu den reellen Zahlen dazu und damit kommt eben, ist 7 durch 0 definiert, kommt eben Hammer raus. Hammer ist eine reelle Zahl, fertig. Ja, so machen wir es hier. Na, wir erweitern eine Funktion f, die von a nach b geht und möglicherweise partiell ist, einfach um auf eine Funktion f Hammer, die geht von a Hammer nach b Hammer. Und wenn mir der jetzt ein Element gibt, dann liefert sie natürlich das Bild auf dem Element, wenn sie definiert ist, und ansonsten liefert sie Hammer. Und dieses Hammer gehört jetzt zu b Hammer ja dazu, weil wir b entsprechend erweitert haben und damit ist unsere Funktion f Hammer total. Na, das ist einfach ein Trick. irgendwie das zu tun. Undefiniert ist ein Wert in meinen Mengen, den ich dazu genommen habe, und nichts mehr, was sozusagen irgendwo vom Himmel fällt. Und bei Algorithmen haben wir schon gesehen, ne, da ist dieser Hammer zu interpretieren als eine Pseudo-Ausgabe jetzt. Ne, wenn ich also die dazu nehme, vorher haben wir gesagt, der Algorithmus terminiert nicht, ne, der ist undefiniert. Ne, und jetzt sagen wir, der Algorithmus terminiert und liefert eine Pseudo-Ausgabe, die heißt Hammer. Also immer wenn Ihr Algorithmus in eine Unendlosschleife kommt, Endlosschleife, und Sie die Sanduhr sehen, der Algorithmus reagiert nicht mehr, das Programm reagiert nicht mehr, dann sagen Sie, naja gut, dann hat er mir halt die Pseudo-Ausgabe Hammer geliefert, ja, und drücken dann Reset. Vorher haben Sie Reset vorher gedrückt und jetzt sagen Sie, na gut, kommt nichts raus. Ja, das ist also diese Vervollständigung von Algorithmen.